Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Wenn wir über die Themen Kinderwunsch, Familienplanung, Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft sprechen, dann verbinden wir das meist mit Gefühlen wie Vorfreude, Hoffnung, manchmal auch Sorgen, aber vor allem Glück. Man mag es sich nicht gerne vorstellen, aber Tatsache ist, dass nicht alle Schwangerschaften ein glückliches Ende nehmen. Manche Babys sterben während der Schwangerschaft, bei der Geburt, kurz danach oder durch einen späten Schwangerschaftsabbruch. Ein Albtraum, ein Schock, etwas, wofür oft die Worte fehlen. Wie können Eltern ein solches Erlebnis verkraften? Was können Angehörige und Freunde tun? Wie können Fachkräfte in dieser Situation unterstützen? Zu diesem schwierigen Thema haben wir uns heute eine professionelle und erfahrene Gesprächspartnerin eingeladen und freuen uns sehr, dass sich Christiane Rogge für uns Zeit genommen hat. Frau Rogge, erstmal herzlich willkommen bei uns.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wir würden uns freuen, wenn Sie sich jetzt vielleicht zunächst erstmal selber kurz vorstellen könnten und was zu Ihrer Person und Ihrer Arbeit sagen.
Also ich bin gebürtige Mühlhäuserin. Ich bin aktuell 42 Jahre alt, bin hier auch verwurzelt in der Region, habe meine Familie hier, bin Mutter von zwei Kindern und ich arbeite hauptberuflich in der größten Fachklinik hier für Nervenheilkunde in Mühlhausen und freiberuflich seit 2015 als Trauerrednerin und seit diesem Jahr auch als Trauerbegleiterin.
Ja, dieses Arbeitsfeld oder dieser Arbeitsbereich beschäftigt sich mit Themen, die ja schon etwas schwer sind, so auch fürs Gemüt. Mhm. Und da stellt sich mir so die Frage, was bewegt einen dazu, sich so intensiv mit dem Thema Tod und Sterben und Abschied zu beschäftigen?
Also es ist so, dass ich vom Ausbildungshintergrund Diplom-Wirtschaftspsychologin bin. Das heißt, ich hatte auch immer schon so eine psychologische Komponente in meinem Tun und Handeln. Und es ist so, dass ich, wenn ich auf Trauerfeiern war, das oft sehr unpersönlich fand und irgendwie hinterher gedacht, Mensch, so war derjenige gar nicht oder irgendwie, da muss es doch noch was anderes geben. Zudem war es so, dass ich in der Schule nie Probleme hatte, vor Menschen zu reden. Also das war für mich keine Hemmschwelle, aber für mich war die Frage, schaffe ich das? Kriege ich das überhaupt hin, mit den Schicksalsschlägen der Leute umzugehen? Und man braucht dafür erstmal keine Ausbildung. Es gibt pensionierte Lehrer, die sagen, ich mache das, mache so reden, aber ich wollte mehr wissen. Ich wollte wissen, was passiert mit einem Menschen, wenn der verbrannt wird, bleibt da nur Asche übrig? Nein, ist nicht so. Was geschieht, wenn jemand tot ist? Ja? Und auch das Thema Umgang mit Trauer ist ja bei einem Erwachsenen auch zum Teil ganz anders als bei einem Kind. Suizid ist auch nochmal ein besonderes Thema. Das heißt, ich wollte da gut vorbereitet sein und habe an einem Zentrum für Trauerbegleitung und Lebenshilfe in Dresden eine umfangreiche Weiterbildung gemacht und habe mich entschieden, praktisch freiberuflich da einzusteigen. Und ich habe im ÖHK eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, habe dort viel mit akademischem Nachwuchs und jungen Menschen zu tun und auf der anderen Seite das, was eben manchmal so schwer wiegt im Leben. Und das ist wirklich für mich eine gute Ergänzung, ein guter Ausgleich. Also es ist nicht nur das Schwere im Leben, sondern auch das Leichte umgibt mich und das macht es doch so abwechslungsreich.
Ja. Jetzt machen Sie das ja schon doch einige Zeit lang, ja, und haben da bestimmt schon also ganz viele Begegnungen, ganz viele Schicksale kennengelernt. Mhm. Und ja, auch wie unterschiedlich Menschen in solchen Situationen, wenn sie selber betroffen sind, reagieren, wie sie mit der Situation umgehen. Was könnten Sie aus Ihrer Erfahrung sagen? Warum ist es denn so wichtig für einen Menschen und auch für seine seelische Gesundheit und für sein weiteres Leben einfach richtig zu trauern und diesen Verlust richtig zu verarbeiten?
Da stoße ich schon so ein bisschen bei dem Wort richtig auf, weil man kann nicht sagen, wie geht richtig trauern. Das ist ein ganz individueller Prozess. Der eine kommt damit total gut klar, macht so weiter wie bisher, dem merkt man nichts an. Andere wiederum fallen in ein totales Loch. Bei anderen kommt das nach Jahren erst auf. Also das ist total vielfältig und es gibt auch interessante Fachleute in Kreisen, die sagen, Trauer ist bunt. Und so ist es auch. Es ist nicht nur vielfältig, sondern es ist wirklich bunt. Jeder drückt das auch ganz, ganz anders und unterschiedlich aus. Also das sind meine Erfahrungen. Die Bandbreite ist da wirklich sehr groß. Und es gibt eben nicht diesen einen Fahrplan zu sagen, so musst du jetzt trauern. Es gibt in der Literatur verschiedene Modelle, die man sich anschauen kann. Manche reden von Phasen, die man durchlebt, wenn so eine Nachricht zum Beispiel kommt. Wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man erstmal weiß, dass das eine ganz normale Reaktion ist und dass Trauern an sich erstmal nichts mit Kranksein zu tun hat. Natürlich kann unbewältigte Trauer auch krank machen. Das ist dann erschwerte Trauerreaktion. Da gibt es gewisse Kriterien, die da erfüllt sein müssen. Wenn man praktisch über längere Zeitraum aus dem Verlusterleben nicht hinauskommt, dann spricht man auch von krankhafter Trauer. Und das ist dann etwas, was auch behandlungsbedürftig ist. Aber grundsätzlich ist erstmal dieses, ich ziehe mich zurück, ich will keinen sehen. Oder ich mache jetzt erst recht viel und gehe gleich wieder an die Arbeit. Also da gibt es nicht richtig oder falsch. Mhm. Und die Bandbreite ist wirklich sehr, sehr, sehr groß. Und ich finde, gerade bei diesen Sternenkindern, für dieses Projekt, ich mich ja auch sehr hier in der Region engagiere, zeigt sich für mich eigentlich die Vielfalt der Trauer am deutlichsten. Weil das sind ja Kinder, die eigentlich noch nicht das Licht der Welt erblickt haben. Also das heißt, die haben jetzt nicht einen Teil des Lebens mit ihren Eltern verbracht. Und da gibt es eben Angehörige, die sagen, ja, was gibt es denn da zu betrauern? Das Kind hat doch gar nicht richtig gelebt. Und andere wiederum, die sagen, doch, das gehört immer dazu und es ist immer wieder ein Teil von mir. Ich besuche das Kind nach Jahren noch auf dem Friedhof. Und andere, die sagen, ich brauche kein Grab. Da zeigt sich es wirklich am deutlichsten.
Hm. Ich denke, auch da könnte Problem sein für, ja, ich nenne es mal verwaiste Eltern, dass sie es empfinden, dass von außen irgendwelche Erwartungen an sie herangetragen werden, dass sie nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel trauern, vielleicht nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang. Kann ich mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist, wenn die Hinterbliebenen denken, sie müssten irgendwelche Erwartungen ihres Umfeldes da erfüllen.
Das erlebe ich sehr häufig. Früher gab es ja das sogenannte Trauerjahr, gerade so auf den Dörfern, da sind die Hinterbliebenen, die Witwe und Witwen, sind erstmal ein Jahr in Schwarz rumgelaufen. Ja, heute in unserer schnelllebigen Gesellschaft, da muss man irgendwie schnell wieder funktionieren. Dann wird auch so die ersten Wochen, ja, haben alle Verständnis und dann irgendwann, ja, jetzt kannst du aber mal wieder an die Arbeit kommen. Ja, und das ist für denjenigen, der so einen Verlust erlebt, oftmals überhaupt nicht zu vereinbaren. Es gibt zwar auch Leute, die sagen, Arbeit hilft mir, weil an der Arbeit hat sich nichts verändert. Aber wenn ich nach Hause komme, ist alles anders. Also das kann helfen, aber manch einer schafft es gar nicht, nach wenigen Wochen schon wieder ins Arbeitsleben einzusteigen. Und es ist, glaube ich, auch, wie wir auch alle gelernt haben, mit Verlusten auch umzugehen. Das spielt eine ganz große Rolle. Wenn jemand gestärkt ist im Leben, hat schon schwerere Krisen oder generell Krisen erlebt. Trauer muss ja nicht nur heißen, ich habe einen Partner verloren oder ein Kind, einen Menschen, Verlust des Arbeitsplatzes, Beziehungsabbrüche. Was habe ich daraus gelernt? Wie gelingt es mir, mit solchen Situationen im Leben umzugehen? Habe ich die innere Stärke zu wissen, ich kann das schaffen? Und dass die Trauer nie weggehen wird, das muss auch nicht sein. Also das ist auch was ich den Leuten immer mit auf den Weg gebe, die Angst, ich muss jetzt den Verstorbenen loslassen. Und da helfe ich den Leuten eben auch bei der Begleitung, sie dahingehend zu stärken, dass sie den Verstorbenen als inneren Begleiter bei sich tragen dürfen. Also dieses, ich muss jetzt loslassen, das ist ja heute, du musst. Nee, man muss gar nichts. Und das, da kann ich nur zu ermutigen. Und natürlich spielen auch immer Umfeldfaktoren eine Rolle. Was hat derjenige für ein soziales Umfeld? Ist er sozial integriert? Hat er einen guten Freundeskreis? Gibt es da Nachbarn, Kollegen? Früher haben die Nachbarn die Suppe vor die Tür gestellt, ja? Da empfehle ich zum Beispiel auch immer, dass ich sage, wenn jetzt jemand zum Beispiel so einen Verlust erlebt hat und man ruft den an, viele wissen ja erstmal gar nicht, was soll ich da sagen. Ja? Konkret werden. Nicht, wenn du mich brauchst, ruf mich an, da ruft derjenige wahrscheinlich nicht an, sondern sagen, weißt du was, morgen um 1 rufe ich dich wieder an oder nächste Woche Dienstag um 14 Uhr hole ich dich ab, machen wir mal einen kleinen Spaziergang. Eher konkret werden. Das kann ich empfehlen.
Frau Rocke, Sie haben das ja eben schon mal kurz angesprochen, in Bezug auf die Sternenkinder. Mhm. Haben Sie festgestellt oder denken Sie, dass es einen Unterschied gibt in der Trauer, wenn man einen Menschen verloren hat, mit dem man schon lange Zeit des Lebens verbracht hat, viele Jahre, der vielleicht auch eben schon älter war, ein eigenes Elternteil oder Großeltern, mhm, oder den Partner, ja, im Gegensatz eben dazu, wenn ein ungeborenes Kind während der Schwangerschaft verstirbt, was ja noch nicht aktiv einem Alltag im Leben begleitet hat.
Das ist eine schwierige Frage. Ich würde auch sagen, das ist unterschiedlich, ne? Wenn jemand seine Mutter verloren hat, mit der er nie ein gutes Verhältnis gehabt hat und die stirbt nach 70 Jahren, dann berührt es mich vielleicht auch nicht so. Aber ein Kind, was ich mir ganz, ganz lange gewünscht habe und vielleicht was auch das erste war, was vielleicht auch gar nicht so gleich geklappt hat. Ja, und wenn man das dann verliert, also ich kenne Betroffene, die nach Jahren sagen, mein besonderer Bruder, das ist ein besonderes Kind, ist immer noch Teil der Familie. Wir denken an den und ich glaube, als Mutter, wenn man selber Mutter ist, wird man sich immer wieder die Frage stellen, wie wäre es, er, sie es heute? Also heute wäre sie 12 Jahre alt, was würde sie jetzt machen? Das vergeht nicht. Und es gibt auch Leute, die mich ansprechen und sagen, wissen Sie, Frau Rock, ich habe zu DDR-Zeiten vor vielen Jahren mein Kind verloren, ich hatte noch nicht mal ein Ultraschallbild oder irgendwas, ich habe das bis heute nicht überwunden. Ja, also das ist, wo man merkt, die Leute trauern nach so vielen Jahren noch um ein Kind, was eigentlich nie richtig gelebt hat.
Weil es vermutlich ja auch schwierig ist, dem Umfeld klar zu machen, die Person ja das ungeborene Kind nicht kannten, die schwangere Frau war ja dann die einzige Person,
die es
wirklich schon real war.
Ja.
Für alle anderen ja noch nicht, dass das Umfeld das auch so wahrnimmt, dass das wirklich eine kleine Person war, die schon eigentlich da war, auch wenn sie noch nicht geboren wurde.
Es ist einfach, ich sag mal auch wie bei dem Suizid, das sind einfach auch Extremfälle, ne? Solche kleinen Kinder. Und man muss ja sagen, leider, bis vor wenigen Jahren sind diese Kinder noch mit dem normalen Klinikmüll entsorgt worden. Da gab es gar nichts. Also das muss man sich auch mal bewusst machen. Und das, was wir jetzt machen, dass die ein Anrecht auf eine würdevolle Bestattung haben, dass wir seit 2015 hier im Unstrut-Heinig-Kreis extra ein Grabfeld haben, das ist phänomenal, was wir da geschaffen haben. Und inzwischen liegen dort 20 Sternenkinder. Also es ist auch nicht so wenig. Es gibt mehr. Es gibt auch Eltern, die sagen, wir wollen das Kind dort nicht bestatten. Das Recht hat jeder, weil sie sagen, wir haben da nicht so einen Bezug, es hat nicht gelebt, wir haben noch drei andere, das ist für uns jetzt nicht so primär.
Ja. Sie haben das eben auch schon mal kurz erwähnt, was konkret tatsächlich Angehörige oder Freunde tun können in so einer Situation, die ja, wenn sowas passiert, auch erstmal wahrscheinlich wie gelähmt sind, die Worte fehlen, man will gerne helfen und unterstützen, aber alles, was man sich vielleicht so im Kopf formuliert, klingt dann irgendwie doch nicht so gut. Und, ne, man findet eben schwer Worte, aber was denken Sie, was ist ganz wichtig von Seiten, von dem Umfeld, was da kommen sollte für die Betroffenen?
Also diese Sprachlosigkeit empfinden ganz viele. Und das merken auch die Betroffenen, ne? Dass Leute dann die Straßenseite wechseln. Oh Gott, jetzt ist das Kind gestorben. Was, oh Gottes Willen, das ist das Schlimmste, was einem eigentlich passieren kann. Das eigene Kind, wenn das vor einem gehen muss. Oder die Mutter oder der Vater, wie auch immer. Da wechseln die Leute die Straßenseite. Ja? Oder es kommen dann so Floskeln, die Zeit heilt alle Wunden, es wird schon wieder gut. Nee, eben nicht. Ne? Einfach auch wirklich ehrlich zu sein, authentisch und zu sagen, mir fehlen die Worte. Ich bin auch sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Denjenigen einfach mal einen Arm nehmen, mal drücken. Natürlich jetzt auch wieder schwierig in der aktuellen Zeit. Signalisieren, dass man da ist. Dass man sagt, ich bringe dir morgen meine Suppe vorbei. Ich kümmere mich um dich. Kann ich dir zu Hause was abnehmen? Ne? Oder ich rufe dich morgen an, hole dich nachmittags ab. Dann und dann, wir gehen mal ein Stück spazieren. Und was ich auch immer wieder betone, ist, wenn man eine Trauerkarte schreibt, sollte man wenigstens 2-3 persönliche Sätze hineinschreiben. Nicht nur stille Anteilnahme versichert Christiane Rogge, sondern wie hat man selber denjenigen erlebt? Ja, 2-3 Sätze, das reicht schon, weil die Hinterbliebenen lesen sich diese Karten so oft durch. Das sind oft so Haltgeber auch, wenn man weiß, wie sehr der Mensch auch von anderen geschätzt wurde. Das gibt Kraft. Das macht zwar auch nochmal traurig, weil man hört und liest, was man verloren hat, aber wie viele denjenigen auch geschätzt haben, das ja, kann helfen. Oder ich will jetzt nicht eigennützig sein, aber ich biete zum Beispiel auch oder habe Gutscheine für so eine Trauerbegleitung, was man auch ganz schön mal vielleicht in eine Kondolenzkarte hineinlegen kann, wenn es jetzt ein Verlust ist, wo man denkt, da hat derjenige vielleicht ein bisschen mehr dran zu knüppern, dass man sowas mal einfach verschenkt. Oder es gibt auch viele Selbsthilfegruppen hier im Landkreis, das muss man auch wiederum sagen, ehrenamtliche Trauerbegleiter, die erstmal auf dem niederschwelligen Niveau dann die Leute so ein bisschen auffangen. Ja, aber manch einer braucht eben doch auch mehr. Ne? Nicht jeder braucht gleich einen Psychotherapeuten, das muss man auch sagen. So einen Platz bekommt man auch gar nicht so einfach. Aber ich habe halt in der Begleitung bei mir oft auch Leute, die Begleiterkrankungen haben, die schon mal eine Depression hatten. Oder man muss das dann auch abgrenzen. Bis wohin kann man gehen? Wo muss man dann eher nochmal an einen anderen Fachexperten überweisen? Das ist oftmals, verschwimmt das so ein bisschen.
Das wäre jetzt auch nochmal meine nächste Frage gewesen. Ich denke, grundsätzlich kann ja natürlich jeder für sich entscheiden, so ein Angebot oder die Unterstützung von Fachkräften in Anspruch zu nehmen. Aber was würden Sie vielleicht sagen, in welchen Fällen wäre es wirklich ratsam? Also wo findet das vielleicht seine Grenzen im persönlichen Umfeld?
Das ist auch eine schwierige Frage. Ich denke auch, es hängt ganz viel vom Umfeld ab, ja, ob man gut aufgehoben ist, ob man Freunde hat, mit denen man darüber reden kann, ob man das Gefühl hat, man ist verstanden. Wenn man natürlich einen Freundeskreis hat, wo man das Gefühl hat, sobald ich das Thema anspreche, rollen alle schon die Augen und wollen davon nichts mehr hören, weil ich eben zum Beispiel das Zimmer immer noch so gelassen habe, nach auch einem Dreivierteljahr und die Zahnbürste immer noch an der Stelle steht. Das sind dann schon so Sachen, irgendwann muss man auch den Sprung wieder ins eigene Leben finden, ne? Und ja, wenn dann totaler sozialer Rückzug ist, wenn man antriebslos wird, wenn man eben typische Anzeichen, Kriterien einer Depression so langsam entwickelt, vielleicht Arbeitsplatz auch verliert, ja, und nichts mehr unternimmt, da sind schon alle Alarmzeichen eigentlich auf Rot. Vielen hilft es auch mal, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen in einer Trauergruppe, aber das ist auch nicht für jeden was. Nicht jeder kann sich in so einer Gruppe gleich öffnen. Und auch von Altersschnitt her sind die Gruppen oft in der Regel hier in der Region eher für ältere Leute. Muss man halt auch gucken, ob man jetzt als junger Mensch sich da jetzt in so eine Gruppe setzt, wo der Altersdurchschnitt vielleicht 60 plus ist. Das ist dann auch immer so ein bisschen die Frage. Ne?
Die Menschen, die ihre Unterstützung in Anspruch nehmen, kommen die von sich aus eigenem Antrieb zu Ihnen? Oder ist es dann doch öfter so, dass jemand da im Bekanntenkreis sagt, du, ich glaube, alleine ist das jetzt schwierig, schaffst du das nicht, du solltest vielleicht dir Hilfe suchen?
Beides. Also es gibt verschiedene Wege, dadurch, dass ich ja viele Leute als Trauerrednerin auch begleite, wo ich dann denke, bei dem Hausbesuch oder auch am Tag der Trauerfeier, na, hier könnte es vielleicht schwierig werden, könnte ich mir vorstellen, dass derjenige vielleicht nochmal ein, zwei Sitzungen bei mir braucht. Das ist ja auch kann man ja auch vorher nicht absehen, wie lange jemand da zu mir kommen muss. Ne? Das erste Gespräch ist erstmal völlig unverbindlich und ich habe halt verschiedene Methoden, mit denen ich auch arbeite. Es geht so in leicht therapeutische Ansätze auch hinein, um zu schauen oder um den Leuten einfach auch gut helfen zu können. Und bei manchen reichen 2-3 Mal, andere habe ich auch schon 8 oder 10 Mal bei mir sitzen gehabt. Und da gibt es Leute, die mich anrufen und sagen, ich glaube, ich brauche Hilfe, ich komme nicht weiter. Ich habe aber auch schon niedergelassene Psychotherapeuten gehabt, die Patienten an mich vermittelt haben. Und ich habe auch schon Leute gehabt, die das ihren Freunden schenken und sagen, ich glaube, das würde dir vielleicht, hörst dir doch einfach mal an, vielleicht hilft es dir. Und die dann weiterhin kommen. Der erste Schritt ist immer der entscheidende. Ne?
Ja.
Also ich sage immer, es kann eigentlich nur besser werden. Also es ist natürlich ein enormer Schritt und es ist, ich sage auch Trauer, es, nicht umsonst heißt es Trauerarbeit. Also es ist schon auch ein Prozess, das macht es nicht alles von alleine. Aber man kann, wenn man gut begleitet wird, viel machen. Auch versäumte Abschiede nachholen. Das ist auch so meine Herzensangelegenheit, ja. Gerade jetzt in der aktuellen Zeit. Die Umstände sind schwierig. Die Leute können auf den Stationen nicht besucht werden oder man ist selber in Quarantäne, konnte nicht nochmal hin. Man kann noch ganz viel machen und das wissen viele nicht. Und da appelliere ich auch an die Bestatter, einfach auch mal ein bisschen neuere Wege zu gehen, die Leute auch gut aufzuklären. Man gibt den Verstorbenen ab, dann wird er entweder verbrannt oder der Sarg steht am Tag der Beisetzung vorne. Aber was dazwischen mit dem Verstorbenen passiert, das kriegt man gar nicht mit und da ist ganz viel noch möglich. Man kann als Familie zum Beispiel den Sarg selber bemalen. Man kann den Verstorbenen selber auch noch waschen, wenn man das möchte, wenn man sich das zutraut, auch sein Kind noch mal sehen. Und wer das nicht kann, würde ich immer empfehlen, auf jeden Fall Bilder machen zu lassen. Vielleicht hilft es einem nach vielen Jahren, sich das doch auch mal anzusehen, weil viele... Heute ist es oft so, derjenige verstirbt und dann ruft man sofort das Bestattungshaus an und holen sie den bitte schnell ab. Früher, da sind die Leute in Mehrgenerationenhäusern erstmal noch 2 Tage aufgebahrt worden. In Thüringen darf man das auch 36 Stunden. Ja? Man muss die nicht sofort abfahren lassen. Da geht auch kein Leichengift von demjenigen aus, wenn er nicht gerade hochinfektiös ist. Sich die Zeit nehmen, bewusst Abschied zu nehmen, das überhaupt zu realisieren, derjenige ist tot. Das ist ganz wichtig für den weiteren Trauerprozess. Und natürlich ist auch ein Unterschied, ob jemand zum Beispiel durch eine schwere Krankheit langsam ins Sterben hineingeht und man praktisch einen Abschied auf Raten hat und man sich darauf einstellen kann, als wenn einer zur Tür heute rausgeht, fährt mit dem Auto vor den nächsten Baum und man hat frühs vielleicht noch gesagt, bis heute Abend. Das ist auch natürlich, die Todesumstände spielen auch bei der Verarbeitung der Trauer und bei der Trauerbewältigung eine ganz massive Rolle. Ein Thema Suizid ist natürlich nochmal was Besonderes, weil da auch immer eine Schuldfrage mit im Raum steht. Zum Beispiel, hätten wir es sehen müssen? Hätten wir noch was machen sollen? Warum haben wir es nicht erkannt? Ja.
Ich denke, auch die Schuldfrage spielt oft auch eine Rolle bei Schwangerschaften, die nicht glücklich ausgehen.
Ja.
Was natürlich für Außenstehende oft nicht nachvollziehbar ist. Die würden sagen, was sollst du daran für Schuld haben? Da kann keiner was dafür. Aber ne, ob man, das kann man ja nicht beeinflussen, ob man das selber so empfindet dann. Dass man denkt, habe ich irgendwas falsch gemacht?
Also das ist auf jeden Fall ein Thema. Und es ist aber auch wieder schön zu sehen, wenn man die Leute jetzt so über eine längere Zeit begleitet. Wir machen dann immer so 2-mal oder 1-mal im Jahr eine Gedenkfeier. Wenn die dann nach einem Jahr auch wieder mit einem dicken Bauch kommen. Und man sieht, das Leben geht weiter. Das gibt einerseits natürlich auch denen, die gerade jetzt ein Kind verloren haben, wieder Hoffnung zu sehen, vielleicht klappt es doch. Auf der anderen Seite ist natürlich der Schmerz in dem Moment, oh, die haben jetzt wieder das Glück und wir hatten es nicht. Ja, das ist das Leben mit all seinen Herausforderungen und Facetten. Und ja, aber Schuldfrage, ja, gerade auch bei einer Schwangerschaft, schwierig. Ja, manch einer hat sein Leben lang getrunken und verstirbt nicht daran, sondern geht über die Straße. Und andere, die ernähren sich gesund, machen jeden Tag Sport und die erwischt es. Also irgendwo ist ja auch immer ein bisschen das Schicksal, spielt mit einer Rolle. Und manchmal sollte es vielleicht auch nicht sein, aber das ist dann wenig tröstlich in so einem Moment. Ne?
Frau Rogge, Sie haben ja eben schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, welche Unterstützungsmöglichkeiten Angehörige bieten können, wie sie sich gut verhalten können, um jemanden, der trauert, eben zu begleiten. Wenn die Mütter, die ein Kind verloren haben, zu Ihnen kommen, gibt es da besondere Tipps, die Sie denen mit auf den Weg geben?
Also gerade jetzt bei den ganz kleinen Kindern gibt es die Möglichkeit, Sachen auszusuchen, zum Beispiel für die Kinder. Ja? Also ihr Kindchen nochmal ganz lieb einbetten sozusagen. Da gibt es verschiedene Varianten und Möglichkeiten von kleinen Körbchen über Schiffchen, über kleine Einschlagdecken. Man kann selber was gestalten, man kann dem Kind noch was mit reingeben. Wir haben auch immer so ein Ritual, dass zum Beispiel so selbst gehäkelte kleine Herzen oder Schmetterlinge gemacht werden von Ehrenamtlichen und dann ein Teil bekommen die Eltern, ein Teil geht mit zum Kind rein. Ja, man kann sein Kind auch selber tragen auf dem Weg zur Grabstätte. Das ist auch immer noch mal sehr besonders zu wissen. Ja, ich habe es irgendwo noch mal gehalten. Dann gibt es den Kai Platte, ich weiß nicht, ob der hier auch bekannt ist im Umkreis, zumindest ihn, das ist der Sternkinderfotograf, der macht ganz tolle Fotos. Das ist auch etwas, was bleibt. Weil so viele Erinnerungen hat man ja von so einem Kleinkind zumindest jetzt nicht. Ne? Oder wenn man zu Hause schon was vorbereitet hat, ein Kuscheltier fürs Kinderzimmer oder fürs Bettchen, dass man sowas mit hineingibt. Ein Foto der Eltern, dass man vorher nochmal einen Abdruck vom Fuß macht. Da ist ganz, ganz viel möglich. An dem Tag selber lassen wir Luftballons steigen, ja, für die Kinder. Oder mit Seifenblasen machen wir viel, Kerzen anzünden und... Die Frage ist ja auch immer, das ist mir auch immer so ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch Geschwisterkinder da ganz aktiv mit einbezieht. Also ich würde immer empfehlen, auch Kinder wenn sie es möchten, mit auf den Friedhof zu lassen. Also ich empfehle wirklich, die Entscheidung den Kindern selber zu überlassen, aber man muss die Kinder ein bisschen vorbereiten, ihnen erläutern, was passiert da. Da wird es jemanden geben, eine Frau oder ein Mann, die erzählt da noch ein bisschen was. Und die haben ein totales Interesse. Die Kinder gucken dann genau in das Ohrenloch, wollen wissen, wie tief ist das, streuen die Blütenblätter hinein. Und die kriegen von mir auch immer alle am Ende was. Ich habe da so eine kleine Box mit so Engelstein oder kleinen Glitzer, Sternstaub, dass es am Ende für die noch einen schönen Ausgang hat. Also ja, die können so Grablichter selber bemalen und gestalten. Und immer wenn die dann auf den Friedhof gehen, bringen die so ein Licht mit, so als Ritual, ja, dass die das Gefühl haben, ich konnte auch noch was für meinen Bruder oder meine Schwester tun. Die Kinder verstehen das ja auch nicht, auch jetzt beim Erwachsenen, Verstorbenen. Da gibt es ja Bücher, wie passt der große Opa in die kleine Urne? Was ist eine Urne? Also man muss das den Kindern auch gut erklären. Und was vielleicht auch nochmal wichtig ist, gar nicht unbedingt den Kindern in den Mund legen, Opa oder Oma oder dein Bruder ist jetzt im Himmel, sondern was glaubst du denn, wo er ist? Kinder haben da eine sehr eigene Fantasie, weil einerseits sagen wir, sie sind im Himmel, aber er liegt hier im Grab, hier, wo ist er denn nun? Ne? Und Kinder fragen dann sowas wie, gibt es im Himmel auch Spaghetti-Eis oder so? Ja, und die glauben vielleicht, er sitzt auf einer Wolke und das ist auch okay so.
Ja. Also, dass man auf jeden Fall nicht glaubt, man müsste Geschwister, Kinder irgendwie schützen, indem man das alles vor ihnen abschirmt.
Genau.
Weil unter Umständen
Schaden
könnte, ja, wenn sie dann versuchen, alles mit sich selber auszumachen. Mhm. Sie merken natürlich, dass irgendwas passiert ist, aber kein Erwachsener spricht mit ihnen darüber.
Genau. Und das ist eigentlich eher so die eigene Unsicherheit. Ne? Wir selber haben es vielleicht auch nicht gelernt. Unsere Eltern haben uns vielleicht nicht mitgenommen auf dem Friedhof. Wir waren vielleicht 30, als wir das erste Mal selber auf dem Friedhof waren. Aber es ist schon was anderes, wenn man dann plötzlich der Erste ist, der hinterm Urnenträger laufen muss mal in der Situation. Und früher ist, also sind die Kinder auch mitgekommen. Und ich habe noch nie gehört, dass ein Kind da irgendwo einen Schaden genommen hat. Natürlich muss man so ein bisschen auch an die Altersentwicklung der Kinder anpassen. Kleinkinder verstehen das zum Teil noch nicht. Ja? Die würden jetzt denken, wenn man dem Brüderchen eine Milchflasche gibt, würde der wieder leben. Das kann man aber gut erklären und dafür bin ich oder sehe ich auch meine Aufgabe. Ich habe viele Kinderbücher, die ich dann den Leuten auch ausborge, damit die das auch gut den Kindern erklären. Es gibt verschiedene Methoden, wo man nochmal auch so das Thema Körper-Seele sehr gut erklären kann. Und die Kinder, die haben totales Interesse und das ist ja das Schöne. Kinder wenden sich immer wieder dem Leben zu. Die trauern auf ihre Art und Weise. Ne? Die sind plötzlich ganz traurig und im nächsten Moment sagen sie, aber Mama, nachher habe ich Fußballtraining, ne? Da bringst du mich hin. Wo die Mutter vielleicht sagt, hey, geht's noch? Jetzt ist hier gerade dein Bruder gestorben. Wie denkst du jetzt daran? Das ist völlig normal. Ja? Und ein Pubertierender, der gerade selber mit seinem Körper vielleicht in einer Veränderung steckt und sich selber auch mit dem Thema Leben und Tod gerade vielleicht befasst, der bricht da in Tränen aus und der will sich vielleicht eher zurückziehen, dann muss man die auch nicht zwingen mitzugehen. Aber ich finde es immer ganz gut, den Kindern die Entscheidung selber zu überlassen.
Also ein Abschied im Rahmen von so einer Zeremonie kann sehr hilfreich sein für alle. Aber Sie haben ja vorhin schon mal angedeutet, es schaffen nicht alle, das so zu machen. Aber auch im Nachhinein, also auch nach Jahren kann man trotzdem...
Ja.
Einiges tun, um mit so einer Trauer, die dann vielleicht auch plötzlich einfach nochmal aufkommt, umzugehen.
Ja. Oftmals sind das dann auch Leute, die dann auch wieder in so einer Lebenswende stehen, ja, die jetzt, was weiß ich, ihr Leben lang oder immer jetzt gearbeitet haben, jetzt sind sie Rentner und jetzt kommt das, jetzt kommen sie mal zur Ruhe und jetzt bricht das alles so über sie hinein oder es ist ein Verlust und der erinnert sie an den Verlust damals, dass man sozusagen, ich sag mal, wie retraumatisiert wird, dass das praktisch jetzt wieder hochkommt und wenn das erste eben nicht richtig verarbeitet wurde, gibt es zum Beispiel Möglichkeiten, ich sag mal, sowas wie ein nachgeholter Abschied. Ja, man kann schön Briefe schreiben, man kann da tolle Rituale mit Briefen auch machen, man kann irgendwo an einen schönen Platz gehen, wo man mit jemandem war, kann dort ein kleines Schächtelchen vergraben mit Worten, die man demjenigen gerne mitgeben möchte. Man kann mal eine Trauerstunde gestalten. Da gibt es schon auch noch viele Möglichkeiten und das ist ja eigentlich das zentrale Element, diese Feier, dieser Abschied. Das ist der letzte Abschied, die letzte Lebensfeier eigentlich für den Verstorbenen. Und entweder der gelingt, wird die Feier gelingt oder sie gelingt nicht. Und wenn das nicht gelingt und die Rede ist schlecht und der Redner vertauscht fünf Namen und so weiter, ist mir auch schon mal was sowas passiert, aber das darf eigentlich nicht sein und das ist mein Anspruch. Ne? Es gibt nur diese eine Chance. Und das bleibt in Erinnerung, weil das, was der Bestatter gemacht hat mit dem Verstorbenen, das sieht keiner, das weiß keiner, aber dieser Abschied. Und wenn der richtig toll ist, das weiß ich nicht, Enkelkinder für die Oma während der Trauerfeier vorkommen und Kerzen anzünden, so besondere Lichter. Das sind so emotionale Momente, das bleibt in Erinnerung. Und wenn dieser Abschied gut gelingt und man weiß, man hat jetzt für sein Kind oder für die Oma oder für wen auch immer, konnte man noch was Schönes tun, es hat sie einfach verdient, dann kann man auch besser ein Stück weit das so stehen lassen und langsam loslassen und sich wieder mit dem Leben zuwenden und zu gucken, was hat sie mir hinterlassen, was kann ich so in meinem eigenen Leben integrieren, vielleicht eine Stärke von ihr, die ich mir innerlich als guten Wegbegleiter mitnehme.
Könnten Sie noch ein bisschen was über den Ablauf einer Sternenkinderbeerdigung?
Also es ist immer erstmal so, dass wenn so ein Fall eintritt, dass wir, oder das ist das Krankenhaus in der Regel, den Verein hier vom Kinderhospiz in Mühlhausen kontaktiert. Die haben dieses Sternenkinderprojekt unter sich und dann kommen die betroffenen Eltern in die Beratungsstelle dort und werden über die Möglichkeiten aufgeklärt. Und wir machen die Trauerfeier jetzt aus den Erfahrungen der letzten Jahre auch immer einzeln. Das heißt, wir setzen jetzt nicht mehrere Kinder bei, sondern wirklich individuell. Und dann können die gerne mitgestalten, können kleine Gestecke aussuchen, was sie möchten. Wir machen das ganz, ganz liebevoll. Wir haben ein Bestattungsinstitut, wo die Kinder so lange aufbewahrt werden, praktisch fachgerecht. Und das Bestattungsinstitut bringt die Kinder dann am Tag der Beerdigung hoch auf den Friedhof. Die Friedhofsverwaltung bereitet das, die Grabstätte vor. Ich dekoriere ganz, ganz liebevoll und dann empfangen wir die Eltern vorne an der Trauerhalle und dann fragen wir, ob sie ihr Kind tragen wollen. Das können die auch spontan sich noch anders überlegen. Und dann gehen wir zur Grabstelle, spielen passende Musik dazu ein. Gibt es viele schöne Lieder dazu und dann ja, erzähle ich ein bisschen was, dass sie sich auf das Kind gefreut haben, was vielleicht schon vorbereitet war, was jetzt auch verloren geht mit dem Verlust um das Kind. Und dann wird das Kind in die Erde gelassen und dann dürfen die Eltern ganz klassisch wie bei anderen Beisetzungen auch Blumen streuen, dem Kind noch was mit reingeben. Dann lassen wir Luftballons steigen, zünden Lichter an, dann verweilen wir dort noch ein bisschen. Und bei diesen Gedenkfeiern werden eben die Namen der Kinder auch vorgelesen. Die Kinder bekommen dann alle so einen besonderen Stern auf dem Grabfeld, wo der Name und das Geburts- oder das Todesdatum dann auch vermerkt ist. Und dann machen wir im Anschluss in der Regel noch ein kleines Trauercafé, wo wir uns auch austauschen. Und wenn die Umstände es wieder zulassen, wird es auch noch mal eine Trauergruppe speziell für diese Eltern geben.
Also das heißt, die Sternenkinderbestattungen, die sind einzeln. Mhm. Das ist ja auch nicht... Also ich habe jetzt gehört, aus anderen Städten, da wird das oftmals mit mehreren Kindern gemacht. Aber das ist ja schön, wenn das hier möglich ist, dass jedes Kind für sich seine eigene Feier bekommt. Genau. Aber bei den Gedenkfeiern treffen sich sozusagen mehrere Verwaiste, Eltern, wie Frau Röser so schön gesagt hat vorhin, und können dann gemeinsam nochmal.
Genau. Und das sieht man eben auch, dann ist ein geteiltes Schicksal. Wir sind nicht die Einzigen. Ja, und auch die, die am Anfang daran sehen, oh Mensch, so viele sind jetzt schon nachgekommen. Oder auch die, die jetzt frisch sagen, Mensch, so viele gibt es schon. Ja, es verbindet einfach. Es ist eine besondere Atmosphäre auch immer. Die Gedenkfeier machen wir auch jetzt zu der Jahreszeit immer so ein bisschen, wenn es so in die leichte Dämmerungsstunde hineingeht mit den Lichtern. Das ist auf dem Friedhof gigantisch. Das ist auch nochmal was, fände ich grundsätzlich toll, in den Abendstunden Trauerfeiern zum Beispiel, ja so ein Kerzenfreund. Also es hat einfach nochmal eine andere Atmosphäre. Und die Eltern bezahlen übrigens auch nichts dafür.
Sie haben vorhin schon mal die Bedeutung von Erinnerung oder Erinnerungsstücken angesprochen und auch den Sternenkindfotograf oder wenn Eltern vielleicht schon irgendwas vorbereitet hatten. Was würden Sie aus Ihrer Erfahrung sagen, wie wichtig ist es tatsächlich, gerade bei so einem Schicksalsschlag oder so einem Fall, wo man keine Erinnerungen aus vielen Jahren gemeinsam Leben hat, sondern wirklich vielleicht nur die Schwangerschaft und den Moment oder kurz nach der Geburt.
Also Erinnerungen sind ja immer auch etwas, was Halt bietet. Ne? Viele halten sich daran fest und deswegen würde ich vielleicht auch empfehlen, dass Eltern, die sowas erleben, einfach auch mal sowas wie ein Tagebuch schreiben. Ihre Erlebnisse, wie es ihnen in den Tagen ging, auch wie sie die Schwangerschaft erlebt haben. Da gibt es ja tolle Bücher, Wir erwarten ein Baby. Gut, das müsste man dann vorher auch vielleicht machen. Aber einfach auch zu schreiben, wie es ihnen ging, so diese Gefühle, diese Freude auf das Kind auch ein Stück weit trotzdem auch mitzutragen und Kuscheltiere aufzuheben. Ja, viele machen sich dann wie so einen kleinen, ja, Schrein, sag ich mal, ja, so einen kleinen, eine kleine Stelle irgendwo in, zu Hause in der Wohnung, wo sie sich eine Kerze anzünden, das Bild von dem Kind stehen haben. Es gibt auch viele Sternkinderinitiativen, auch hier in Thüringen, wo man sich sogenannte Trostboxen bestellen kann. Da ist immer ein Teelicht drin, ein kleines Buch, manchmal so kleine Armbänder für die Kinder, was weiß ich, ich bin Papa eines besonderen Kindes, ich bin ein Sternkind-Mama als Schlüsselanhänger. Also da gibt es vieles, woran man versuchen kann, sich so ein bisschen zu halten. Weil viel ist eben leider nicht da. Ja.
Sie haben ja schon von ganz, ganz vielen schönen Möglichkeiten erzählt. Ich kann mir jetzt aber natürlich vorstellen, wenn eine schwangere Frau sowas sehr unvorbereitet trifft und sehr in dem Moment, wo das passiert oder was mit ihr oder mit ihrem Kind passiert, vielleicht sogar mehrere Tage lang unter Schock steht, also im Ausnahmezustand und eventuell gar nicht bestimmte Entscheidungen treffen kann oder von diesen vielen Dingen weiß, die Sie so berichtet haben. So als Angehörige, wie kann man da vielleicht helfen? Kann man ihr da irgendwas abnehmen oder vielleicht mit oder für sie entscheiden? Also wenn ich zum Beispiel dran denke an diese Möglichkeit der Fotos, was ja das erste und letzte Bild von dem eigenen Kind sein kann. Wenn ich dann als Mutter in dem Moment nicht in der Lage bin, darüber nachzudenken oder das zu entscheiden.
Schwierig, ja. Es ist eine extreme Ausnahmesituation, definitiv. Und in der Regel ist ja das Krankenhaus ist ja involviert, die beraten da auch schon mal. Wenn die Eltern aber partout das nicht wollen, könnte man jetzt höchstens sagen, liebes Krankenhaus, bitte machen Sie ein Foto, weil ansonsten ist das schwierig, ja. Also gerade in diesen frühen Schwangerschaften, die Kinder sehen ja jetzt auch schon nicht ganz so,
nicht so wie man sich
das vorstellt. Genau, das ist halt einfach ein unreifes Kind und das kann auch manchen wirklich erschrecken. Deswegen, die Sternkinderfotografen haben ja da bestimmte Techniken auch, dass die, was weiß ich, nur das Füßchen oder so, aber also wenn sowas da ist, das hilft. Ansonsten erleben wir es eigentlich eher so, dass die Eltern eigentlich den Wunsch haben, dass das Kind relativ zügig bestattet wird. Also für die ist das eher eine schwierige Vorstellung zu wissen, das Kind liegt jetzt in Formaldehyd eingelegt, noch 3-4 Monate irgendwo beim Bestatter in der Kühlzelle. Also die sagen dann eher, nee, wir wollen es doch relativ zeitnah auch dort wissen, einen Ort, wo wir hingehen können, wo wir unserem Kind nah sein können. Und da beraten wir einfach, ja, dass wir die Eltern aufklären, was ist möglich, was können sie selber noch tun. Natürlich auch erstmal, wenn man da im Krankenhaus liegt und entbindet, ist man ja auch erstmal ein paar Tage und ja, man muss da nicht gleich am nächsten Tag nun bei uns sein. Also so ist es auch nicht. Wir geben den Leuten da schon auch Zeit, aber die Erfahrung zeigt, dass je länger das sich hinauszögert, weil was weiß ich, gerade Minusgrade sind und auf dem Friedhof kein Loch gebuddelt werden kann, dass das eher das erschwert, dass die dann innerlich so eine Anspannung haben. Ne? Die wollen es dann auch, dass diese Abschiedsfeier dann auch irgendwann nicht so lange dauert, der Termin.
Sie hatten, oder ganz am Anfang hatten wir ja das schon mal kurz aufgegriffen, dass es jetzt beim Trauern kein richtig und falsch gibt, sondern ganz, ganz viele verschiedene Facettenarten. Ja. Ihrer Erfahrung nach kann es problematisch sein, wenn jetzt ein Elternpaar ein gemeinsames Kind verliert und die beiden Partner ganz, ganz unterschiedliche Arten zu trauern haben.
Also das kann durchaus problematisch werden. Es gibt viele Beispiele dafür, dass daran auch Partnerschaften oder auch Ehen zerbrochen sind. Also das muss man definitiv sagen. Man kann jetzt nicht grundsätzlich sagen, die Mütter trauern mehr als die Väter. Es gibt auch viele Väter, die massive Probleme damit haben. Also es ist auf jeden Fall eine Belastungsprobe für die Beziehung, definitiv. Auch für eine gesamte Familie. Ja.
Ja, ich kann mir vorstellen, also wenn vielleicht die Trauer zu unterschiedlichen Zeitpunkten kommt, und das Verständnis dann vielleicht für den Partner fehlt, weil man denkt, er trauert jetzt zu wenig oder irgendwann nach längerer Zeit vielleicht immer noch zu viel. Und ja, dann kann ich mir vorstellen, dass auch in so einem Fall für ein Paar es doch eine gute Idee ist, da nochmal Unterstützung von außen in Anspruch zu nehmen.
Genau, wichtig ist einfach da auch hinzusehen, ne? Das wirklich auch anzusprechen, wie jeder da den Umgang damit hat, einfach ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, nicht zu denken, naja, der andere wird schon wissen, wie es mir geht, sondern wirklich, ja, beieinander sein, ne? Verständnis für den anderen versuchen zu entwickeln, einfach darüber sprechen und sich auch der Trauer, aber auch nicht mit der Trauer nicht verstecken, sondern die Trauer ruhig auch ein Stück weit zuzulassen, auch nach außen zu zeigen. Und wenn man dann merkt, man kommt nicht weiter, ich habe auch schon Paare bei mir sitzen gehabt, also so ist es nicht, die dann auch erstmal wissen wollten, ist das alles so völlig normal, wie es uns geht. Also ich erlebe einfach Männer, die, wo ich denke, Mensch, der verdrückt keine Träne beim Hausbesuch, ne? Hat gerade seine Frau verloren, kommt total stark rüber. Und dann aber an dem Tag der Trauerfeier bricht es aus ihm heraus, wo ich denke, ja, zeig's einfach auch, ne? Dieses, der Mann darf nicht weinen und muss stark sein. Nee, Blödsinn. Ne? Und auch mir geht es so, dass ich manchmal auch eine Träne kullert mir auch übers Gesicht. Und das ist auch völlig okay, weil ich sage, ich bin auch nur Mensch. Trotzdem ist mein Ansatz immer mit Fühlen, ja, aber nicht mit Leiden. Es ist nicht mein Trauerfall, weil sonst könnte ich das auch nicht machen. Also ich muss mich schon auch abgrenzen. Die Schicksale sind schon nicht immer einfach. Und es gibt einfach Leute, wo ich denke, was die im Leben so durchmachen, ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Aber das erdet mich auch wieder, dass ich sage, das Leben ist ein Geschenk. Manchmal regt man sich über Kleinigkeiten auf, ja, und dabei haben es andere so schwer, wirklich. Und trotzdem stehen sie mit beiden Beinen im Leben und versuchen, das Beste zu machen und sind auch noch eine tolle Mutter und ein toller Vater für die, die noch da sind. Also das ist schon bewundernswert zum Teil. Aber ja, bei manchen bricht eben die Trauer dann auch erst später aus, ne? Und denkst du vorher, der verzieht keine Miene. Und Frauen wiederum, da denkt man, oh Gott, hoffentlich überleben die den Tag. Aber die schaffen es auch. Wozu der Mensch so fähig ist, das ist manchmal echt erstaunlich. Hm. Und die Trauer wandelt sich ja auch im Verlauf, ne? Die ist ja auch nicht immer gleich. Die wandelt sich mal mehr, mal weniger. Und dann gibt es irgendwie so, jetzt so zu Weihnachten, so Momente, das ist für alle schwierig, die jemanden verloren haben. Das ist
nochmal das erste Weihnachten.
Das erste Weihnachten, ja, oder der erste Geburtstag, ne? Das ist schon hart. Und das ist natürlich auch die Frage, wie geht das Umfeld damit um? Ne? Haben die das noch im Hinterkopf?
Sie haben ja vorhin gesagt, Sie arbeiten auf freiberuflicher Basis als Trauerbegleiterin. Mhm. Und wie ist es denn dann mit dem finanziellen Hintergrund?
Also es ist so, dass, wie gesagt, der Erstkontakt völlig unverbindlich ist. Da geht es mir vor allem darum, dass man sich gegenseitig kennenlernt, dass auch mein Gegenüber ein Gefühl dafür entwickelt, wie ich arbeite. Ich mache das sehr transparent, dass ich meinen Klienten, sind es in meinem Fall, erzähle, wie ich arbeite, dass die wissen, was auf sie zukommt. Und dann können beide Seiten sich entscheiden, ob man sich aufeinander einlässt. Und danach wäre es so, dass die jede weitere Stunde kostet 55 Euro. Und man kann aber auch, wenn es jetzt mehrere Stunden sind, habe ich auch so Staffelpreise. Ich kann halt nicht mit dem Kassen abrechnen, noch nicht. Ich bin in der Ausbildung auch zur Heilpraktikerin für Psychotherapie, wo ich dann vielleicht auch über die eine oder andere private Kasse auch abrechnen könnte. Natürlich ist es sicherlich auch für vielleicht manch junge Frauen sicherlich auch schwierig, vielleicht finanziell, könnte ich mir vorstellen. Muss man einfach schauen. Es gibt ja auch hier Organisationen, Stiftungen in der Region, die da mit Sicherheit auch zur Seite stehen würden. Ansonsten, wie gesagt, ehrenamtliche Trauerbegleiter gibt es auch, aber das ist eher, ja, erstmal denke ich eher ein niederschwelliges Angebot. Aber man muss immer gucken, was braucht jeder und ja.
Haben Sie selber noch irgendwas, was Sie denken,
was noch wichtig
ganz wäre? Wichtig, das will ich noch loswerden?
Ich denke einfach erstmal nochmal festzuhalten oder zusammenfassend zu sagen, Trauern ist an sich erstmal ein ganz natürlicher Prozess. Es ist erstmal keine Krankheit und es geht von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, also in allen Facetten. Und auch wenn man nicht schwarz trägt, kann man trotzdem trauern. Jeder darf der Trauer auch Ausdruck verleihen und ich würde wirklich ermutigen zu fragen, was auch noch möglich ist im Zuge des Abschiednehmens, dass man einfach das Gefühl hat, ich konnte für denjenigen irgendwie noch was tun. Und wenn es das Lieblingsparfüm ist, was ich ihm noch angesprüht habe oder ihr oder was auch immer, das gibt einfach ein gutes Gefühl, sich seiner Trauer zu stellen, aber es auch als Aufgabe zu betrachten und mitunter auch fürs Leben. Wenn es jemand war, der einem, ja, wenn es das einzige Kind war oder wie auch immer, dann das geht nicht vorbei. Das wird bleiben. Ja. Und Hilfe suchen für die, die denken, sie kommen alleine nicht weiter. Dazu kann ich ermutigen. Und gibt es viele, viele Wege. Und ansonsten wünsche ich natürlich allen, dass sie möglichst wenig solcher Schicksalsschläge mitmachen müssen. Aber die Realität zeigt eben einfach mal, dass es auch immer wieder vorkommt. Ja, dann bedanke ich mich an der Stelle und.
Ja, vielen Dank, Frau Rogge, dass Sie da waren für das tolle Gespräch und die vielen Infos. Wie erreicht man Sie denn, wenn man Kontakt mit Ihnen aufnehmen möchte?
Ich habe eine eigene Internetseite, das ist www.individuell-abschiednehmen.de und das, denke ich, drückt auch so diesen Ansatz aus, den ich ja gerne auch so verfolge, dieses Persönliche, ne? Dieses jede Rede wird neu geschrieben und jede Trauerbegleitung ist anders. Ja.
Und vielen Dank dafür.
Gerne. Ich sage auch nochmal herzlichen Dank. Es war wirklich sehr, sehr interessant auch für uns. Und ich habe so festgestellt im Gespräch, dass es wirklich wichtig ist, dass so viele Menschen wie möglich so davon Kenntnis haben, was es für Angebote gibt, was es für Möglichkeiten gibt, um auch in dem Fall, wenn sie nicht selber betroffen sind, sondern irgendjemand im Bekanntenkreis, genau. Also das einfach mitzuteilen und weiterzugeben, dass diese Hilfen auch oder die Möglichkeiten auch wirklich da ankommen, wo sie gebraucht werden.
Ja, gebe ich Ihnen recht.